von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Was soll ich sagen? Großer Fußballglanz heute auf meinem kleinen Talk Bolzplatz. Ein Mann, mit dem wir groß und größer geworden sind, der Fußballgeschichte geschrieben hat. Gerne mit seinem Kopf und nicht nur, weil da jede Menge Klugheit und Gewitztheit drinsteckt, sondern weil er diesen Kopf auch immer hinhalten konnte, wenn der Ball kam. Und deswegen nennt man ihn ehrfurchtsvoll das Kopfball-Ungeheuer. Und jetzt muss ich gar nicht mehr viel sagen. Horst Rubesch ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ach, welche Ehre, welch Glanz in meiner Hütte.
Aber das weiß ich jetzt nicht.
Ja, es ist schon so. Es ist schon so. Also mein Vater.
Ist alles normalsterblich.
Na, immer. Der Rubesch, das war immer, der musste immer herhalten, wenn es drum ging. Das hätte der Rubesch anders gemacht. So habe ich meinen Vater schon vor der Sportschau gehört. Der Opa meiner Frau hat mir gleich erzählt von seiner Rot-Weiß-Essen-Leidenschaft. Der ist zu Fuß von Essen-Borbeck immer zu jedem Spiel gegangen und er hat sie verehrt. Wie lebt es sich als lebende Legende, Herr Rubesch?
Ja, es lebt sie eigentlich gut, muss man halt einfach sagen. Nein, der Vorteil für mich war eigentlich immer, die Leute haben mich immer genommen und da war es dann eigentlich leicht, auch in Essen, aber selbst in den Vereinen, wo ich in den kleinen Vereinen vorher gespielt habe, beim Handball habe ich immer das Glück gehabt, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich hatte tolle Trainer, die mir also geholfen haben vor allen Dingen und da muss ich auch mal danke, kann man dann, glaube ich, ganz ruhig auch mal danke sagen an alle, die daran beteiligt waren an dieser Karriere.
Sie werden noch viel Möglichkeit dazu haben heute. Wir werden auch über Ihre neue Liebe zu Schleswig-Holstein reden. Sie sind Schleswig-Holsteiner jetzt. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Sie haben Handball eben schon erwähnt, warum es dann doch der Fußball wurde. Ihre Leidenschaft auch für Fische und Pferde. Sie werden um nichts rumherum kommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben die Lesebrille schon aufgesetzt. Das ist sehr gut, denn es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung. Der Gast stellt sich selber vor. Und ich weiß, dass Sie sehr bescheiden sind, dass Sie jetzt nicht unbedingt gleich mit all Ihren Erfolgen um die Ecke kommen würden. Deswegen habe ich das einfach mal aufgeschrieben und zwar in Ich-Form. Es ist eine A4-Seite, wie ich Horst Rubesch sehe, aber Sie müssen das jetzt so vorlesen, als wären Sie es selbst, als hätten Sie es selbst geschrieben. Und wenn es aber irgendwo Protest gibt, sagen Sie gerne Bescheid.
Ich werde mich bemühen. So, gestatten, Kopfballungeheuer mit bürgerlichen Namen Horst Rubesch. Momentan sitze ich in den Startlöchern zu einer großen Reise quer über den Erdball. Meine Traumreise sozusagen nach meiner Traumkarriere, die jedoch damals etwas jäh begann. Im Job habe ich als Dachdecker Latten genagelt und für den FC Dachdecker die Tore gemacht. Richtig professionell wurde ich im Alter von 24 Jahren dann bei Rot-Weiß Essen gekickt. Da stand ich noch mit dem Beinamen der blonde Engel auf dem Platz. Zum Kopfballungeheuer wurde ich erst später. Damals kann ich schmunzelnd und immer mal wieder verwundert den Kopf schütteln, denn die meisten meiner Bundesliga-Tore habe ich mit dem Fuß geschossen. Viele davon für den HSV, da war ich gerne lange und erfolgreich. Dreimal deutscher Meister, Europapokalsieger, der Landesmeister. Ich habe die guten Jahre im Zeichen der Raute mitgeprägt. Dabei war mein Start für den Verein reichlich holprig. Und hat vor allen Dingen HSV-Manager Günter Netzer damals einige Nerven gekostet. Ich hatte bei Eintracht Frankfurt unterschrieben, wollte aber nach Hamburg. Für mich als Fußballer und Angler die perfekte Wahl. Leine lassen, in richtigem Moment anziehen, Kraft und Leistung abrufen. Das hilft beim Fischefang ebenso wie auf der Trainerbank. Nachdem ich 1986 meine Karriere als aktiver Spieler bei Borussia Dortmund beendet hatte, habe ich meinen Platz am Rasenrand und als Trainer gefunden. Demut ist wohl eine meiner Tugenden. Meine Erfolge muss ich nicht aufzählen. Das Feedback, das ich von den Spielern bekomme, die Verbundenheit, die dort entsteht, das berührt mich, begleitet mich ein Leben lang. Man weiß bei mir immer, woran man ist. Deswegen kann ich mit den jungen Kickern genauso wie mit der Damenmannschaft klarkommen. Und dass ich ein Händchen für gute zwischenmenschliche Beziehungen habe, beweist meine 46-jährige Ehe mit meiner Frau Angelika. Wir sind ja Schleswig-Holsteiner. Denn, wie sage ich immer, ist der Fußball ehrlich, ist er gut. Das gilt auch für die Menschen und Region. Sind die Menschen ehrlich, sind sie auch gut.
Ja, also alles gesagt, oder? Bei ehrlicher Haut haben Sie kurz gezuckt.
Ja, ich zucke ab und zu immer. Ich denke immer, wenn man das alles mal so liest und mal drüber nachdenkt, habe ich gesagt, irgendwann muss ich ja mal selber glauben, dass das so ist. Und man sieht das ja, glaube ich, immer selber ein bisschen anders, die ganze Geschichte.
Ja, weil man es natürlich auch in der Gänze erlebt hat. Ne?
Ja, ja. Erstmal das und zum anderen, ich denke immer, was habe ich gemacht? Ich habe geheiratet, ich habe meiner Frau zusammen die Kinder, ich habe eigentlich Fußball gespielt und das war eigentlich mein Hobby. Und ich denke, es gibt ja nichts Schöneres, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, damit auch noch Geld verdient und vor allen Dingen die Welt sieht. Das muss man halt auch dazu sagen. Und deswegen muss man sich ab und zu manchmal selber kneifen, wie das alles gelaufen ist in den Jahren.
Herr Rubisch.
Aber, wie gesagt, es hat riesig Spaß gemacht und missen würde ich da nichts von.
Ja, und es macht noch immer Spaß. Herr Rubisch, lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Anfänge sprechen, über Ihre Kindheit. Damals in Hamm, Güterbahnhof des Ruhrgebiets wird diese Stadt auch sehr despektierlich genannt. Da sind Sie groß geworden. Wie sind Sie groß geworden?
Ja, ich habe damals etwas außerhalb von Hamm gewohnt, in Pelkum. Und habe bei Blau-Weiß Pelkum gespielt und bin da mit 5 Jahren angefangen. Ich kann mich immer noch erinnern, ich habe in den ersten 5 Spielen immer gegen den gleichen Gegner 5 Tore gemacht. So, und so ist eigentlich meine Karriere gestartet. Deswegen war es bei mir, glaube ich, von Anfang an klar, dass ich da vorne spiele und nicht hinten im Tor stehen musste.
Also ganz
und,
früh wurde da der Grundstein
die Weichen gelegt, gestellt.
Die Weichen gestellt, genau, ja. Im Güterbahnhof.
Ich war nicht aufzuhalten, muss man halt dazu sagen. Ja. Ich war morgens der Erste und nachts der Letzte, so ungefähr. Und wenn ich dann dazwischen wach geworden bin, dann habe ich auch immer wieder versucht, noch Fußball zu spielen. Also ich muss nicht ganz so einfach gewesen sein.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Wunder von Bern. Also die Verfilmung damals, Sie waren dann jünger, aber eben Ruhrgebiet und man ging raus und alles war ein Ball und überall war ein Tor.
Ja, wir haben ja auch, sag ich mal, in so einer Siedlung gewohnt, der Hauseingang, wo wir gewohnt haben. Damals waren 6 Familien drin, unten 3, oben 3. Wir haben direkt vor der Tür einen Spielplatz gehabt. Wir haben so einen Wendehammer, hinten auf so einem Wendehammer gewohnt, wo du auf der Straße auch spielen konntest. Und der Fußweg zur Schule betrug knapp 2,5 Kilometer. Und der ging immer direkt am Sportplatz an so einem Bach vorbei und dann an dem Sportplatz lang. Also deswegen auf dem Rückweg war immer Fußball angesagt. Deswegen gab es meistens immer ein bisschen Schimpfe zu Hause, weil wir dann viel zu spät nach Hause kamen. Oder eben halt, weil die Schuhe auch wieder kaputt waren. Und so war es eigentlich auch nachher mit meinen Geschwistern. Also wir haben uns eigentlich immer nur draußen bewegt.
Sie haben aber auch Handball gespielt, Sie haben es vorhin erzählt. Also Sie haben Handball und Fußball gespielt. Sie waren auch ein ordentlicher Handballspieler.
Nein, das war eine Kombination, die sich für mich eigentlich, ja, perfekt zusammengereimt hat. Das heißt, ich konnte sonntags Fußball spielen, samstags abends in der Halle Handball spielen oder eben halt sonntags morgens habe ich dann im Tor gespielt.
Ja. Was hat Ihnen das gebracht für Ihre Fußballerkarriere? Also wir hatten ja nur gerade Handball-WM und da gab es ja auch, wurde ja sehr viel geredet. Also auch Trainer haben gesagt, boah, von den Handballern, da können wir echt was lernen heute noch. Die fallen um und stehen wieder auf und da geht es um Schnelligkeit. Also was haben Sie gelernt, was Ihnen beim Fußball geholfen hat?
Ja gut, das hast du ja damals auch gehabt, sag ich mal. Das war immer ein Sport, der hart war. Und vor allen Dingen für mich war es eine Geschichte als Stürmer, sag ich mal, wenn du in der Box spielst, beim Handball ist die Box ziemlich eng und du musst halt mit Körperkontakt dich frei machen, du musst Wege aufmachen, du musst Räume schaffen, du Sperren absetzen, kommt dir alles im Fußball entgegen und das war eigentlich auch immer das, was mich nachher auch ausgezeichnet hat, im 16-Meter-Raum auf diese kurzen Bewegungen. Ist sicherlich auf 50, 70, 80 Meter hätte mich höchstwahrscheinlich jeder überholt, aber die ersten 5 bis 10 Meter gingen eigentlich gut und ich wusste, wann ich laufen musste, wie ich laufen musste, aber es war halt auch dieses Timing, wann gehe ich hin zum Ball und das kommt sicherlich vom Handball.
Weil man eben auf diesem engen Raum sehr...
Ich habe halb links gespielt
so,
und dann kommst du halt immer aus der Bewegung. Wenn du aus dem Stand kommst, bist du im Handball eigentlich tot und das ist das Gleiche im Fußball ja auch. Wenn es geht, beim Handball wird die Null zwar nicht stehen, aber da musst du halt versuchen, so wenig Tore wie möglich zu kassieren. Es wird über die Abwehr immer wieder gehen und das war das Entscheidende.
Mein Gast heute ist Horst Rubesch, gelernter Fliesenleger tatsächlich, oder?
Ja, ich habe Fliesenleger gelernt und habe dann so ein paar Probleme gekriegt gesundheitlich.
Zementallergie?
Ja, mit Zementallergie und habe dann eigentlich...
Gibt?
Ja, man kriegt Ausschläge, wiggelt, juckt, macht, tut. Und dann hat der Chef zu Hause gesagt, solange ich die Füße unter dem Tisch stelle, wird das gemacht, was er sagt. Und dann habe ich eine Lehre gemacht als Dachdecker nochmal und bin dann eigentlich Dachdecker geworden.
Haben Sie ein HSV-Mosaik auf dem Badezimmer?
Nein, haben wir nicht.
Nein, nicht eine Raute gefliest.
Das haben wir nicht gebraucht, das haben wir gewusst. Wir haben sie mal getragen und... Sie bleibt eigentlich immer im Schädel hängen.
Im Schädel, im Herzen. Und Horst Rubesch, HSV-Legende, ich sage es noch einmal. Es wäre aber ja fast nicht dazu gekommen. Also um ein Haar wären Sie gar nicht beim HSV gelandet.
Der HSV war von Anfang an eigentlich mein Verein, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, und dann war es eigentlich klar, wir waren uns da eigentlich im Großen und Ganzen auch einig, Netzer und ich. Nur es war halt eben halt, wie das so im Profigeschäft ist, Ich war noch ein Amateur vielleicht, ein bisschen blind. Und er hatte mir ein Angebot gemacht, was ich eigentlich überhaupt nicht akzeptieren konnte. Und hat dann die Aussage getroffen und hat gesagt, ja, wenn du woanders mehr verdienst, musst du da hingehen.
Ja, aber später sagte er, dieser große Dummkopf hat einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben.
Ja, das ist dann eben halt so gekommen, dass ich da mit Frankfurt verhandelt habe und habe da also ein wesentlich besseres Angebot gekriegt zu damaliger Zeit. Und dann hat der Netzer sich wieder eingeschaltet und dann ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Ich bin zum HSV gekommen.
Für 1,5 Millionen.
Ich war damals einer der teuersten Transfers.
Und heute würde man, weiß nicht, den großen C von Robert Lewandowski dafür bekommen. Höchstens.
Ja, ja gut, aber ich meine, das jetzt, sag ich mal, so zu vergleichen, zu unserer Zeit haben sie immer gesagt, haben sie den Uwe Seeler immer gefragt. Sind Sie nicht sauer, wenn Sie sehen, was die heute verdienen? Und uns fragen Sie heute, sind Sie nicht? Nein, wir sind nicht sauer. Weil macht eigentlich keinen Sinn.
Ja, sauer nicht. Also das hat alles seine Zeit.
Ja,
das ist
genau. Ganz klar.
Aber können Sie es noch nachvollziehen? Also es ist ja, da scheinen ja Relationen nicht mehr.
Ich habe da auch manchmal meine Probleme mit, muss ich halt einfach dazu sagen. Und wie frühzeitig, sage ich mal, da schon jungen Spielern viel, viel Geld gegeben wird. Aber gut, der Markt gibt's her. Die Medien sind da, die bei uns zu der Zeit nicht so da waren. Muss man halt auch sagen. Früher waren die Zuschauer noch die Entscheider. Sag ich mal, je größer die Stadien, je mehr Einnahmen. Das spielt heute nicht mehr die große Rolle. Heute geht es also wirklich um die Medien. Das muss man halt einfach jetzt mal so nehmen. Ich glaube aber und hoffe aber, dass irgendwann mal diese Schraube auch zu Ende ist und dass man da wieder, ich sag mal, in erträglichem Maße da wieder zurückkehrt. Ja.
Also zum HSV. 1,5 Millionen. Günter Netzer hat es dann geschafft. Sie waren da, wo Sie hin wollten. Und dann sah sie das erste Mal spielen. Und war, glaube ich, nicht so beeindruckt. Es gibt hier dieses Zitat von Günter Netzer. Anfangs saß ich auch auf meinem Platz. Zur Halbzeit saß ich schon nur noch zur Hälfte. Die Leistung von Rubesch war unterirdisch. Zum Schluss wäre ich am liebsten aus Scham unter den Stuhl gekrochen. Ich habe zu mir selbst gesagt, Netzer, das war deine erste und letzte Verpflichtung als Manager des HSV. Es war grausam mit anzusehen.
Ist so schön, wie man sich irren kann, oder?
Ja, absolut.
Ich meine, was wäre ja ohne mich gewesen jetzt, wenn man das jetzt mal umlegt? Ich war sein bester Transfer, den er je gemacht hat. Ich habe über 40 Tore gemacht. Und dass man mal schlechte Spiele und gute Spiele macht, deswegen war es für mich immer als Trainer hinterher auch leicht, wenn ich mal Spieler gehabt habe, und gesagt, mach dir keine Gedanken, hause einfach rein, die Dinger, du musst nicht mal gut spielen dabei.
Zinedine Zidane hat mal gesagt, Sie wären der beste Kopfballspieler aller Zeiten.
Ja, natürlich, gut, ich meine, bei Zidane kannst du natürlich alle Komplimente auch wieder gut zurückgeben, aber ja, ist sicherlich, ja.
Also wie wichtig ist es Ihnen, was andere über Sie sagen?
Ja, ich denke mal eigentlich, für mich war immer wichtig, dass ich gewusst habe, was ich kann ich selber, wie schätze ich mich ein. In Essen war die Aussage am Anfang im ersten Jahr, der kann kein Stuhl umspielen. So, in Hamburg war es nach 6 Monaten, ich kann mich erinnern, im November stand in der Zeitung oder Ende Oktober war es Fehleinkauf, weil ich nur 3 Tore geschossen hatte bis dato. Und da kommt dann zum Beispiel so ein Mann wie Branko Cevic ins Spiel. Der fragt mich dann da, weil er wohl gesehen hat, dass ich das gelesen habe. Und dann
in sagt der Kabine,
Mann,
ne, vom Spiel.
Ja, in der Kabine. Ja. Liest du sowas? Da habe ich gesagt, Trainer, muss halt wissen, was die Leute sagen. Haben Sie keine Ahnung? Schreiben Sie, bist du Fehleinkauf? Sollen Sie mal deinen Freund Keegan fragen, hat er dann gesagt. Hast du 8 Tore für Keegan vorbereitet? Spielst du immer so? Sagt er, spielst du bei mir immer. Ja. Und das waren eigentlich immer diese Dinge, die du dann auch als Stürmer brauchst oder überhaupt als Spieler brauchst du die eigentlich als Mensch im Leben sowieso. Ob Branko das war oder ob nachher Ernst Happel das war, das waren halt Trainer, die dich auch mitgenommen haben, dich dran, die dich wollten und die dich eigentlich weiter gefordert haben und gefördert haben.
Die vor allen Dingen auch diesen Verein aus heutiger Sicht sowieso ungewohnter Höhe und zu ungewohnten Erfolgen gebracht haben dann mit ihrer großen Unterstützung. Sie haben sich ausgesucht, musikalisch, Live Garrett, I Was Made for Dancing, denn das ist der Song, den wir nur in welcher Version kennen?
Keine Ahnung jetzt.
Wer wird deutscher Meister?
Ja, ja.
HSV.
Das wollte ich ja nur, dass das von Ihnen kommt.
Wann werden wir denn wieder deutscher Meister mit dem HSV, Horst Rubesch?
Ja, ich bin eigentlich zu viel Realist, ich weiß es nicht. Muss ich halt dazu sagen, ich bin auch nicht jemand, der irgendwo sagt, vielleicht, oder wenn wir ehrlich sind, haben wir 5, 6, 7 Jahre drum gebettelt, dass wir absteigen. Das haben wir dann Gott sei Dank im letzten Jahr geschafft, hätte ich bald gesagt. Und im Moment sieht es eigentlich so aus, dass wir den direkten Weg wieder zurückgehen. Da hoffe ich eigentlich auch drauf. Die Frage ist halt nur, was kommt dann? So, und das ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor. Und da fängt es eigentlich immer für mich wieder am Kopf an oben, weil ich schmeiß das jetzt mal einfach so raus. Das war so für mich immer dieses Idealbild, was ich auch die ganzen letzten 30, 40 Jahre mitgenommen habe. Dr. Klein, Günter Netzer, Branko Cevic, Ernst Happe. Das war eigentlich eine klare, strukturierte Linie. So, und ich denke, das sind auch die Dinge, die eigentlich beim HSV passieren müssen.
Es hat den Fans wehgetan. Also ja. die letzten Jahre, die letzten ja fast Jahrzehnte, muss man schon sagen, teilweise. Wie hat es ihnen getan? Sie haben gesagt, sie haben die HSV-Raute jetzt nicht auf dem Badezimmerboden, aber im Kopf und im Herzen. Und sie waren dabei, als dieser Verein ein ganz großer war.
HSV wird und ist das Größte, was ich eigentlich erlebt habe in dieser Richtung. Und deswegen hast du immer mitgezittert. Das mache ich heute noch und deswegen hoffe ich eigentlich, und da muss ich eigentlich mal dieses große Kompliment loswerden. Die Zuschauer oder die Fans oder die Leute in Hamburg, Schleswig-Holstein, sie haben mich auch immer genommen. Sie haben mich auch immer getragen damals, zu damaliger Zeit. Und wenn du siehst, mit dieser Treue oder mit diesem Dazustehen, die Zuschauer, sie bleiben. Sie kommen selbst beim Abstieg zweiter Liga. Es sind noch mehr Mitglieder geworden. Das Stadion ist voll. Und ich glaube ganz einfach, dass das jetzt im Moment auch mit der entscheidende Faktor ist, dass die Mannschaft da oben steht. So, und dass sie da getragen werden. Aber am Jahresende wird das nicht ausreichen. So, und deswegen hoffe ich ganz einfach, und dass wir da wirklich in der Lage sind, jetzt kontinuierlich den Verein wieder aufzustellen. Auf der einen Seite kontinuierlich die Mannschaft aufzubauen, weiterzuentwickeln. Ich finde es eigentlich faszinierend. Wir haben uns schon so oft im Stadion unterhalten, egal wer von den Alten da war, ob es Dietmar Jakobs, Holger Ronimus, meine Wenigkeit oder sonstiges. Wie gesagt, wenn wir so ein Stadion gehabt hätten, hätten wir gar keine Anreisen brauchen hier. Ne, weil dann wären wir von alleine gelaufen. Und das sind halt dann einfach immer so. Ich weiß, dass das Phrasen sind, aber ich meine...
es muss schon ein bisschen was dran sein.
Ja, da ist auch was dran, glaube ich. Und du wirst ja auch getragen. Ich meine, das ist ja das, was du als Spieler haben willst.
Wäre so ein Trainerjob noch was für Sie beim HSV?
Ich habe da mit dem HSV eigentlich in den Jahren immer mal wieder, kam mal hier was, mal da was erzählt worden oder gemacht worden. Es war eigentlich nie eine Geschichte, die für mich zum Tragen kam. Vor allen Dingen in der Konstellation nicht und so, wie es angeboten wurde, auch nicht. Und deswegen war es für mich eigentlich nie ein Thema.
Aber Sie waren Trainer und eben auch ein sehr erfolgreicher, dann eben für den DFB. Europameister mit der U19 geworden, mit der U21. Sie haben die erste Silbermedaille im olympischen Fußball geholt fürs wiedervereinigte Deutschland. Also ein guter Trainer sind Sie?
Ich habe das Glück gehabt, sage ich mal. Ich habe es ja auch gesehen, wie es andersrum geht. Beim DFB, die 20 Jahre, die ich gemacht habe, muss ich halt einfach sagen, war sicherlich der Vorteil, es waren junge Spieler. Und es war immer Elite. Das darf man auch nicht verkennen bei der Geschichte. Und du musst als Trainer, es geht nicht nur ums Trainieren, sondern du musst auch führen können, du musst sie mitnehmen können, du musst Verantwortung weitergeben können. Und ich glaube, das ist auch wichtig im Sport. Und die Menschen nicht nur, sag ich mal, jetzt fußballerisch entwickeln, sondern auch da anhalten, sag ich mal, dass sie als Menschen weiter sich entwickeln und reifen. Und das sind halt diese Punkte. Und ich glaube ganz einfach, der entscheidende Satz war eigentlich immer, und das ist auch das, was ich immer für mich eingefordert habe, wenn mir irgendjemand was sagt, dann muss das belegen. Da muss es klar sein. Und ich muss am Ende muss ich merken, dass es funktioniert. Und das war auch immer mein Ansinnen, dass ich immer versucht habe, den Spielern was an die Hand zu geben, wo sie dann gesehen haben, dass es funktioniert, dass sie mir glauben können und dass sie mir vertrauen können. Und ich glaube, der entscheidende Faktor ist eigentlich, dass man da so eine Mischung hinkriegt und am Ende des Tages ist es, glaube ich, eigentlich dieses Vertrauen, diese Ehrlichkeit, die da drin stecken muss.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR1 Welle Nord.
Mein Gast heute, ein Mann, der als Spieler viel geleistet hat, der eine der großen Fußballerlegenden unseres Landes ist, der jetzt in Schleswig-Holstein lebt, Horst Rubesch ist da. Schönen guten Abend nochmal.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben Ihr Handy ausgemacht auf Flugmodus. Haben Sie die Nummern von Özil, Boateng, Neuer zum Beispiel da drin?
Ja.
Könnten Sie denen vielleicht nach dieser Sendung so eine kleine Nachricht schreiben, dass, wenn das hier ausgestrahlt wird, sollen Sie das bitte in Ihren sozialen Medien kundtun? Ich glaube, die haben, dann sind wir gleich europaweit sind wir dann. Also haben wir Hörer wie nie, Herr Rubesch.
Also machen könnten wir es, ob Sie es tun, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein.
Wahrscheinlich nicht. Also gibt es Kontakt tatsächlich noch? Gibt es hin und wieder mal? Ja?
Ja, klar, gut. Ich meine jetzt nicht alle Spieler, die ich gehabt habe, weil da wird die Zeit nicht reichen. Aber bei dem einen oder anderen rufe ich schon mal an oder auch bei Manu jetzt zuletzt, dann rufe ich an oder der Kontakt kommt zurück. Und passiert ja immer irgendwas. Ich habe den Vorteil gehabt, aufgrund der Nationalmannschaft war ich immer nah dran an diese Spieler sowieso. Aber es geht nicht nur, sag ich mal, um die großen Namen, es geht auch um die kleinen. Also, und da ist es vielleicht eigentlich noch wichtiger, dass man da auch den Kontakt hält, dass man ihnen spricht. Und für mich geht es ja auch darum, dass die Jungs weiter ihren Weg gehen. Ich habe denen viel zu verdanken, sie haben mir einiges zu verdanken. Das ist so eine Win-Win-Geschichte.
Ja. Aber Sie haben eben tatsächlich mit vielen späteren Weltmeistern gearbeitet. Und warum haben Sie gerade diesen ja guten Draht zu den jungen Leuten?
Ja, guten Draht. Ich kann es Ihnen vielleicht auch nicht erklären. Es geht eigentlich darum, sag ich, weil ich genau weiß, was Sie wollen. Sie haben ja alle die gleichen Ziele. Ich denke mal, wenn man so 13-, 14-, 15-Jährige im Schülerlager sieht, und wie sie dann anfangen und wie sie dann in die großen Vereine gehen und wenn man sie dann begleitet und sieht, was sie für Träume haben und ihnen helfen kann, denen gibt es ja eigentlich nichts Schöneres.
Sie haben ja wirklich viele Talente trainiert. Manuel Neuer, Boateng, Hövedes, Hummels, Khedira, Mesut Özil. Was unterscheidet denn diese Spieler, die es geschafft haben, von denen, die es nicht geschafft haben?
Ja, es unterscheidet sie einfach, dass sie mich mitgenommen haben. Es waren Typen, es waren Eigenständige. Und da hast du nie so viele von. Bei der U19 zum Beispiel, damals habe ich die Benders dabei gehabt. Die waren genauso, die mitnehmen. Dann hast du Spieler gehabt wie Danny Naki und Timo Gebhardt. Das waren reine Individualisten, Egoisten. Da ist die Frage, kannst du die tragen? Trägt die Mannschaft das oder trägst du als Trainer das? Am Ende des Tages ist es nachher diese Mischung. Oder wenn man das nachher weiterlegt, die ganze Geschichte auf Bayern München oder auf Barcelona und wie die Vereine halten, da hast du auf der einen Seite hast du die Arbeiter, auf der anderen Seite hast du diese Zwischendinger, die dann arbeiten, technisch auch gut sind, machen, laufen, tun. Und dann hast du diese Individualisten, die Spiele entscheiden. Und das ist nachher am Ende das, was wir heute und was wir ja auch zu unserer Zeit schon gehabt haben, was du dann gesehen hast, da hast du so einen gehabt wie Magath oder wie Kals, die rausragten. Die Kunst ist es ja eigentlich so wie Bayern. Ich sag mal, glaube ich, seit 65 sind sie in der Bundesliga. Sie haben fast nie ein, glaube ich, ein einziges Mal in den Jahren um Abstieg gespielt. Dass sie mal einmal so ein bisschen da reingerutscht sind. Sonst haben sie immer nur um diesen Titel gespielt. Oder zumindest nur die ersten fünf.
Und das haben sie nur, ob ich jetzt von Ihnen gelernt habe, das haben sie getan, weil sie Individualisten da haben, ja, die sich aber gleichzeitig ins Team einfinden.
Natürlich.
Und da Trainer sind, die auf diese Teambildung ganz besonders achten.
Es gibt eigentlich so, für mich gibt es dann, ich habe eben schon mal dieses Wort immer Ehrlichkeit. Die Frage, die muss sich ja jeder stellen, ist er bereit, alles dafür zu tun? Ist er bereit, ehrlich zu beantworten? Habe ich da drauf verzichtet? Habe ich mich da vorbereitet? Habe ich das gemacht? Habe ich das getan? Das sind und daran sie zu messen, ist eigentlich der Punkt. Und für mich ging es eigentlich immer darum, den Spielern auch, eine klare Botschaft war bei mir eigentlich immer die gleiche. Dass ich ihnen gesagt habe, ja, wenn einer meint, er ist der Größte, er ist der Beste, er ist der Schönste, dann brauchen wir ihm eigentlich nur erklären, dass er ohne uns nicht spielen kann, aber wir ohne ihn. Das ist der große Vorteil bei diesem Sport. Jeder geht für den anderen und wir sind eine Gemeinschaft, die Spaß an der Geschichte hat, sich zu quälen. Zu meiner Zeit früher war es sicherlich anders. Du hast diese Möglichkeiten also nicht gehabt. Du bist kontinuierlich da reingewachsen. Die Spieler, die meistens kamen, waren schon 21, 22. Da war nicht der 17-Jährige schon der Shootingstar und der das heute trägt teilweise. Und das muss man halt einfach so sehen. Genauso wie ich auch lernen musste, ich brauche keine Aktenordner. Ich habe heute einen Laptop, da ist alles drin, da drückst du einmal am Knopf, fast alles. Und das sind die Dinge, die Spieler mir beigebracht haben. Ich war ja nun einer, der nicht aus dieser Szene rauskommt. Oder genau wie die Handys zu bedienen sind. Wie kriege ich meine Musik da drauf? Wie läuft das am Anfang? Ich habe teilweise mit den Spielern auf der Bettkante gesessen, sie haben es mir erklärt. So, und das ist dann dieses Geben und Nehmen wieder. Und am Ende trägt es dich auch, musst du halt sagen. Klar, am einfachsten ist es immer, wenn du gewinnst. Das muss man halt so sehen. Und nein, und die Jungs, und da bleibe ich eigentlich dabei, auch die Mädels, die sind nicht anders, als wir früher auch waren. Sie haben alle dieses Ziel, sie haben alle Spaß an diesem Sport. Und es sind tolle Typen dabei, ob es bei den Frauen oder bei den Männern ist oder bei den jungen Spielern ist.
Herr Rubesch, Fußballspieler, Fußballtrainer, das muss man gar nicht erwähnen, das weiß jeder. Und doch ist das längst nicht alles. Der Mann ist auch Buchautor.
Oha.
Ich frage wirklich im Auftrag vieler Angler im Land, wann kommt endlich die neue Auflage von Dorschangeln vom Boot und an den Küsten? Es gab 3 Auflagen, sind alle vergriffen. Bei Amazon muss ich 43 Euro für eine gebrauchte Ausgabe zahlen.
Bei 43 Euro ist billig. Also Bommes hat 83 Euro bezahlt, ja, letztes Mal, als er mir das Buch geschenkt hat.
Hat irgendwer wahrscheinlich einen größeren Posten gerade eingestellt.
Ja, kann sein, aber wie gesagt, nein, das Buch war damals eine Idee, weil ich kam ja aus Westfalen nach Hamburg und habe dann gehört, dass man an den Küsten ja angeln kann und vom Boot aus auch. Und habe dann gefragt, wo gibt's eine Lektüre? Und bin dann den ganzen Markt abgerannt und habe nichts gefunden. Und da gab es einen Peinemann. Und der hat gesagt, Rubisch, machen Sie es doch selber. Und ich dann nutze ihm gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich sage, deswegen frage ich doch. Und da hat er gesagt, ja, so hat er das jetzt nicht gemeint. Er würde mir gerne jemanden an die Hand geben und ob ich das mit dem zusammen machen würde. Und dann haben wir uns da wirklich ein Jahr lang wirklich zusammengerauft, haben das gemacht, sind zum Fischen gegangen und haben dieses Buch geschrieben.
Der hat es Ihnen gezeigt und das
dann, quasi. Wie das dann gelaufen ist. Ja, das Buch, es ist eigentlich normalerweise auch wieder Basiswissen, nichts anderes. Was da drin steht.
Aber gab es eben nicht damals.
Es gab es damals nicht.
Heute würde man ein YouTube-Video wahrscheinlich angucken dazu.
Genau, oder? So ist es.
Was macht für Sie den Reiz des Angelns aus?
Wasser hat schon mal seinen eigenen Reiz und vor allen Dingen Wasser ist meist Natur. Und ich habe mittlerweile ja auch mehr oder weniger so die Richtung gefunden für mich. Ich gehe nach Norwegen zum Lachsfischen, stehe im Wasser und bin alleine. Gehe in Deutschland zum Fliegenfischen meistens.
Also ist es das, was Angler ja in der Regel sagen, diese Ruhe, dieses da redet mir keiner rein und ich bin eins mit der Natur.
Ja, und für mich war es halt eigentlich immer, ob es beim Hechtangeln war oder jetzt auch beim Fliegenfischen eigentlich immer eine Geschichte, es war was mit Bewegung, du kannst dich bewegen, du kannst im Wasser stehen und du kannst dich vor allen Dingen rausnehmen. Und ich meine, es gibt tolle Tage, wo du früh morgens schon chillst und die Vögel fangen an, auch beim Hechtangeln, wenn man da die Strecken abblinkert oder macht oder tut. Und einfach das zu genießen.
Ich nehme nicht das Wort Abblinkern mit aus diesem Gespräch. Das ist wahrscheinlich, kann ich bei Anglern damit auch ein bisschen Eindruck machen. Einfach mal abblinkern.
Die Strecke, ja.
Ja,
oder
okay.
Die Ecke.
Blinker
Boden.
Ist doch das, was man, also es gibt eine Fachzeitschrift, die heißt Blinker. Und
richtig.
Das ist das, was oben auf dem Wasser schwimmt, oder?
Nein, nee. Der Blinker ist der, den man ins Wasser schmeißt und durchs Wasser zieht.
Ah, okay.
Mit der Rolle, der wird dann gedreht.
Ich war in Kanada letztes Jahr und da hat man uns Kabeljau fischen lassen.
Aha.
Und ich hatte nach 10 Sekunden einen am Haken.
Aber war unten
im Wasser. Aber habe erst später erfahren, dass das eigentlich ganz normal ist da.
Ja.
Also es war überhaupt keine Leistung.
Nein.
Aber das
ist das Gleiche, wenn Sie in Alaska fahren, sage ich jetzt mal, und wissen, in den Flüssen, wo die Lachse aufsteigen, da Lachse zu fangen, ist sicherlich nicht die große Kunst. Du kannst praktisch an der Oberwelle nachher die Rotlachse hast oder auch da, du siehst richtige Schulen, wie die da in dem Wasser langkommen. Da geht es gar nicht mehr ums Fischen.
So ein weiter Weg und dann steht der Horst da mit seiner Angel und beendet die lange
Reise.
Ja,
aber ich habe Rotlachse versucht zu fangen, die alle mit der Schnute so oben aus dem Wasser kommen. Da kannst du ruhig die Fliege hinschmeißen, du kriegst trotzdem keinen. Und das ist dann eben halt, dass du durch Zufall mal einer sich vertan hat. Aber nein, die Fische
sind einmal unaufmerksam.
Das macht schon Spaß.
Ja. Wo machen Sie es in Schleswig-Holstein? Wo ist Ihr liebstes Angelrevier hier?
Ich gehe ab und zu mal mit meinem Junior an die Küste zur Meerforelle im Linkenhand. Hier, Kieler Förde.
Hier du im Kieler Förde stehen Sie abends gerne mal und angeln sich noch ein Armbrot.
Gibt's auch Barsche.
Ja.
Kann man schon mal gut fischen, macht schon Spaß.
Ja, kommen Sie gerne mal vorbei.
Mache ich.
Pferde haben Sie Ihnen aber auch angetan?
Ja, aber die habe ich mittlerweile aufgrund der Tatsache, weil wir hatten mit den Kindern gesprochen, ob wir den Bauernhof behalten. Das haben wir nicht gemacht, weil die Kinder haben gesagt, nein, sie wollten es nicht. Man ist ja auch mit Arbeit verbunden.
Ja, ja.
Und so haben wir uns dann nach 15 Jahren überlegt, dass wir uns dann, meine Frau und ich, auch so peu à peu davon verabschieden, haben die Pferde gut untergebracht zu Bekannten und Freunden. Und haben den Hof verkauft.
Ich habe erfahren, Sie haben eine sehr lange, große Reise quasi vor sich. Korrigieren Sie mich, es geht nach Singapur, nach Malaysia, 5 Wochen Neuseeland, Hawaii, Las Vegas. Habe ich was vergessen?
Ja, ich glaube schon.
Das ist quasi einmal rum, oder?
Borneo haben Sie vergessen, in diesen Nationalparks, wo die Orangutan sind.
Ach.
Ich denke, und das ist eine Geschichte, die sollte man sich nicht unbedingt entgehen lassen. Die können wir da mitnehmen, wir können da mitten in den Dschungel. Und lassen wir uns mal überraschen. Also wir freuen uns drauf und was wir uns jetzt rausgesucht haben. Es gibt tolle Foren, muss man halt dazu sagen. Wir haben jetzt vor allen Dingen meine Frau in den letzten 5-6 Monaten eigentlich diesen Kontakt immer wieder gesucht gemacht. Es sind auch viele Deutsche da oben, die auch schon sesshaft geworden sind und die auch teilweise angeboten haben. Sie wissen nicht, dass ich komme, muss halt dazu sagen. Meine Frau hat das
ich bin erstaunt.
Das unter ihre Geschichten gemacht. Und die angeboten haben, wenn irgendwas ist, wir sollen uns melden oder sollen wir vorbeikommen und machen und tun. Bei den Amerikanern ist das immer ein bisschen problematisch, habe ich gesagt. Wenn du sagst, die sagen immer, da sagt jeder, komm mal vorbei oder sind wir froh, wenn du nicht kommst. Aber ich denke, hier ist es anders. Aber nein, wir haben Zeit genug. Wir machen die Tour nicht mit dem Wohnmobil, sondern wir haben feste Unterkünfte und bleiben dann immer mindestens 2 Nächte, gehen dann auf dem Rückweg. Mir wäre ja lieber gewesen, ich wäre über Vancouver nach Hause gegangen. Aber nein, wir haben uns jetzt entschlossen, dann nochmal 1 Woche Badeurlaub für die Dame des Hauses zu machen, auch nochmal. Und dann gehen wir zurück über Las Vegas, weil letzte Mal in Las Vegas hat mein Sohn geheiratet, da sind 3 Tage weggefallen. Und da konnte ich nicht alles sehen und ich würde ganz gerne mal Alt-Las Vegas nochmal machen. Und da haben wir gesagt, dann nehmen wir Las Vegas auch noch mit.
Was macht man, wenn Sie jetzt nicht auf Reisen gehen? Sie haben diese lange Reise vor sich, wir sprachen gerade drüber. Was macht man den ganzen Tag dann als Fußballrentner in Bostedt?
Ja, im Moment kann ich Ihnen das noch nicht beantworten, weil im Moment hat sich da noch nicht so allzu viel verändert gegenüber letztes Jahr, weil Telefon geht laufend und auf Achse bin ich auch laufend, dann habe ich noch ein paar Sachen und dann kommen wir schon mal hier eine Anfrage und da eine Anfrage und so. Also es tut sich immer noch was und ich habe jetzt eigentlich nur versucht, so ein bisschen kürzer zu treten, bis der Urlaub dann kommt und dann hoffe ich, dass nach dem Urlaub endlich dann die Zeiten hier auch anfangen, wo es ein bisschen ruhiger wird.
Und dann wird es schwierig für Ihre Frau, die ja mal gesagt hat, ihre Ehe wäre so erfolgreich, weil Sie 20 Jahre nicht zu Hause waren.
Ja, 25 Jahre hat sie schon korrigiert jetzt. Ja gut, aber vielleicht ist das Geheimnis einer Ehe, wenn sie so lange hält.
Ja, dann müssen Sie nach der Reise.
Ja, aber ich habe da kein Problem, das auch wieder so weiterzuerhalten. Also ich meine, zum Fischen gehen kann man auch 3 Tage oder 4 Tage, das ist also auch nicht das Problem. Nein,
ich denke mal. Aber bei 47, Sie sind dazwischen, ne? 47 Ehejahren, da kann es ja nicht das einzige Geheimnis sein, dass man sich selten
viele,
sieht.
Es gibt viele Geheimnisse.
Ja, vielleicht also so für
sind schon
unser
ziemlich,
eins, für beständiges
schon,
Eheglück.
Total gegensätzlich veranlagt.
Ach.
Kein Sport, kein Dings, was meine Frau betrifft. Also wir sind dermaßen unterschiedlich, dass das, glaube ich, so ein Geheimnis mit ist. Also es hat sich eigentlich immer ganz gut gefügt. Hinzu kommt, dass wir 2 Kinder haben, die ordentlich geraten sind, sage ich jetzt. Und mittlerweile haben wir 5 Enkelkinder. Also hat Oma, so wie Opa, jetzt höchstwahrscheinlich dann auch genug zu tun. Das wäre zum Beispiel auch wieder eine Geschichte, die jetzt eher mehr zum Tragen kommt.
Ja, Sie sind ja jetzt auch Fußball-Opa, ne?
Also genau,
die Enkel sind auch schon am Fußball spielen. Sie müssen auch schon zum Hallenturnier am Wochenende in Bostedt zum Beispiel. Wird die Halle bald umbenannt in Horst-Rubesch-Halle?
Das ist alles schon richtig so wie es ist. Da brauchen wir nichts umbenennen. Also.
Aber Sie sind richtig, also ich kenne Sie als Fußballvater und dann sitzt man da in diesen Hallen und guckt sie also Spiel um Spiel an, hofft, dass es Kuchenverkauf gibt und Kaffeeverkauf. Es gibt auch Turniere ohne Verkauf, da müssen Sie immer einen Rucksack
dabei
mitnehmen. Ja, oder haben Sie schon die besseren Turniere?
Nee, das ist ja bei Kinderturnieren, gibt es schon mal, oder Erwachsenenturnieren. Also
dann sitzen aber Sie da auf der Tribüne und da müssen doch
drumherum. Ich sitze meistens nicht, ich stehe meistens immer oben und gucke mir das an.
Alle sagen, da kommt mal, da ist der Horst.
Ja. Ja, aber ich mache das auch nicht stundenlang, muss ich halt dazu sagen. Ich fahre da mal hin und bin dann 1 Stunde da oder 2 und dann bin ich auch schon wieder weg.
Aber vor allen Dingen erleben Sie ja jetzt das Vereinsleben tatsächlich in der Region.
Na, das kenne ich schon.
Ganz unten, nachdem Sie ganz oben im DFB waren.
Ja? Nein, das habe ich immer gemacht.
Also Sie haben schon gesagt, Bostedt hat Fahrdienst und Ehrenamtler, ganz tolle.
Ja. Also da muss ich sagen, also Bostedt, das gefällt mir gut da, weil ich kriege es ja auch von meinen Kindern mit. Und die sind da, mein Sohn ist ja da auch sehr involviert, spielt auch Aldern. Und die haben da also riesig Spaß. Und ich sehe es ja auch direkt vor der Tür, was da in den Hallen los ist. Ich habe die Schule vor der Tür. Also ich bin da, was Jung angeht, immer gut eingebunden jetzt. Zuletzt war ich, wo war ich denn? In Trappenkamp in der Halle. Da war so ein Altherrenturnier, da bin ich da mal hingefahren, weil das hat mich dann einfach mal auch interessiert. Oder ich fahre. Was jetzt auch immer ganz gut ist, zu meinem Freund Klaus Willöft und spielt da Bowl. Also ich nicht, ich gucke mir das immer an, wie die Bowlen da. Macht schon riesig Spaß. Und wenn du siehst, mit welcher Begeisterung die dabei sind, sind alle Leute in meinem Alter mittlerweile, kann ich jetzt ja ruhig sagen. Und,
aber schon Bowlen, nicht Kegeln, ich meine, 60 plus ist ja Kegeln eigentlich.
Na, nicht Kegeln, ich meine dieses... draußen, wie heißt das, Bowl?
Ach, Bowl.
Ja,
ich dachte, Bowl.
Ja, wir reden vom Bowl.
Ja, nee, das
nicht
ist
vom Kegeln.
Das ist so die französische Lebensart unter der Eiche im Dorf.
Ja, ganz ruhig, direkt am Wasser gelegen, schöner Platz mit einem schönen Unterstand mit allem drum und dran. Also macht dann schon Spaß, ein bisschen Pläuschen da behalten. Ist auch nicht so bierernst, jetzt hätte ich bald gesagt. Und aber du siehst, dass sie Ehrgeiz haben und gewinnen wollen.
Ohne Bälle kann er nicht, der Horst.
Nee, ohne Bälle
und
geht nicht.
Auch wenn sie schwer sind. Und
ja, und auch wenn man nur zuguckt, das geht auch.
Ja. Ein Abend mit Horst Rubesch geht so langsam zu Ende. Ich habe keine Geheimnisse außer von meiner Frau, hat Horst Rubesch mal gesagt. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie Geheimnisse gehabt hätten heute Abend. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen eine Frage. Sie antworten einfach kurz und spontan, was Ihnen dazu einfällt.
Schwer.
Warum? Spontan oder kurz?
Kurz. Mal gucken, wir werden sehen.
Wenn ich Langeweile habe, dann?
Ja, dann gehe ich hier weder fischen oder lese ein Buch.
Meine Frau sagt über mich?
Dass ich vergesslich werde.
Meine Enkel spielen am liebsten mit mir?
Ja, Uno.
Das ist das mit den Karten, ne?
Ja.
Ja, Mau Mau in modern.
Ja.
Wenn ich koche, dann gibt es?
Meist Erbsensuppe oder Reibekuchen.
Machen Sie selber Erbsensuppe oder aus der Dose?
Nein, das müssen wir schon selber machen.
Als aktiver Fußballer konnte ich nicht leiden, wenn?
Wenn ich verloren habe.
Mein aktueller Lieblingsfußballer ist?
Ich habe keinen. Also die absoluten Lieblingsfußballerinnen, würde ich jetzt mal sagen, im Moment.
Als Trainer einen Lieblingsspieler zu haben, bedeutet?
Ja, ich habe es halt immer vermieden. Also für mich war es halt immer wichtig, sie alle mitzunehmen.
Das Rauchen aufzugeben fiel mir nicht schwer, weil?
Weil meine Frau auch aufgehört hat und wir das zusammen gemacht haben. Aber es ist mir schwer gefallen.
Und es riecht viel besser drin, oder?
Nein, nein. Also das Riechen heute, wenn du es heute riechst, dann gehst du freiwillig an die Seite.
Diese Entscheidung aus meinem Leben würde ich heute gern anders treffen.
Müsste ich suchen. Im Moment fällt mir keiner ein.
Das höre ich lieber. Kopfballungeheuer oder Erfolgstrainer?
Mir ist es für sich egal. Meine Frau hat sich immer geärgert über Kopfballungeheuer.
Warum?
Ja, weil man sie auch mit Frau Kopfballungeheuer angesprochen hat.
Mit mir zusammen Fußball im Fernsehen zu gucken ist?
Kein Problem, weil ich sitze ganz ruhig, emotionslos.
Für diesen Bundesliga-Verein gehe ich ins Stadion?
Ja, für Rot-Weiß Essen und Hamburg sicherlich.
Für welche Partie würden Sie in einen Fanbus steigen, um das Auswärtsspiel zu sehen?
Das ist einfach sicher egal, ich würde in jeden Bus steigen.
Schön, dass ihr Ihr Fanbus hier nach Kiel gebracht hat. Horst Rubesch, danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und weiter viel erbauliche, wunderbare Spiele in Bostedt und drumherum.
Ja.
Und vor allen Dingen tollen Urlaub.
Dankeschön. Ich denke, das Wichtigste wird halt sein, dass wir gesund bleiben und dann können wir es genießen. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Danke.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.